Herr Sutter, Sie befassen sich mit der Spieltheorie, die Antworten für viele Gesellschaftsbereiche anbietet. Mit der aktuellen Übergangsregierung haben wir im österreichischen Parlament derzeit die Situation, dass das sogenannte freie Spiel der Kräfte wirken kann. Welche Dynamik kann sich denn laut Spieltheorie daraus ergeben?
Hier muss man zuerst die Überlegung anstellen, dass unklar ist, wie es im Herbst weitergeht. Das heißt, jetzt geht es darum, dass die Parteien versuchen, Pakete zu schnüren. Das wäre so das Klassische, was die Spieltheorie vorhersagt. Du stimmst für mein Herzensanliegen, ich stimme für dein Herzensanliegen und nach Möglichkeit bringen beide Anliegen für uns beide Stimmen auf Kosten einer dritten Partei.
Und welcher Teilnehmer wird dieses freie Spiel der Kräfte gewinnen?
Vereinfacht formuliert jener, der am geschicktesten die Koalitionsmöglichkeiten und Paketlösungen ausverhandeln kann. Da stößt aber die Spieltheorie sehr schnell an ihre Grenzen, weil da kommt es auf ganz, ganz viele Dinge drauf an. Also wenn es darum geht, welcher Gewinner am Schluss rauskommt, da hätte ich eher die Erwartung, dass am Schluss ein Verlierer rauskommt, nämlich der österreichische Steuerzahler. Wenn nämlich die Parteien auf der Suche nach Wahlzuckerln Dinge beschließen, die sie bei einer funktionierenden Regierung nicht beschlossen hätten.
Die Spieltheorie besagt, dass dem Erreichen des Gleichgewichts eine sehr große Rolle zukommt. Im politischen Spiel befindet sich das Gleichgewicht in der Mitte, was in Österreich jahrzehntelang rot-schwarz bedeutet hat. Was aber, wenn diese Mitte wie zuletzt neu definiert und nach rechts verschoben wird? Wäre laut Spieltheorie für das Gleichgewicht eine Neuauflage von Türkis-Blau dann nicht zwingend?
Also zwingend würde die Spieltheorie das nicht sehen. Sie haben aber das korrekt gesagt, dass im Grunde die Mitte die besten Gewinnchancen hat. Tatsächlich scheint nach aktuellen Prognosen sich die Mitte nach rechts verschoben zu haben. Und da würde ich aktuell die ÖVP tatsächlich am besten positioniert sehen, weil die praktisch den größten Teil der Mitte besetzt. Und das ist in anstehenden Koalitionsverhandlungen mit Sicherheit ein großer Vorteil.
Was ich in den vergangenen Wochen bemerkenswert gefunden habe, ist die bis heute anhaltende Reaktion der FPÖ auf das Ibiza-Video samt seinen Folgen. Hat die Spieltheorie dafür eine Erklärung oder, um die Frage in ein experimentelles Setting einzubauen, muss in jedem Sandkasten eine Fraktion beleidigter Leberwürste sitzen, die sofort schmollt und mit Steinchen um sich wirft, wenn ihr das Schäufelchen weggenommen wird?
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Das beginnt ja schon im Kindergarten. Ja? Du hast mein Sandförmchen kaputt gemacht, jetzt mache ich deins kaputt. Und insbesondere ist das ein ausgesprochen menschliches Verhalten, dass, wenn man sich in die Defensive gedrängt fühlt, dann mit Angriffen nach außen seine Verhandlungsposition zu verbessern sucht. Das scheint mir genau das zu sein, was die FPÖ natürlich auch direkt versucht hat, nach Machtverlust jetzt praktisch anderen die Schuld zuzuschieben, auf Dinge den Fokus zu lenken, die bei aller Liebe eher nebensächlich sind, angesichts der Hauptaussagen, die im Video zu sehen sind. In diesem Sinne glaube ich, dass hier das Leben nicht nur der Politik, sondern ganz allgemein diese Reaktionsweise sehr häufig zeigt.
In Vorarlberg gibt es im Herbst zwei Urnengänge und dabei werden sich die Wahlkämpfe um die Bundes- und die Landesmandate zwangsläufig überlappen. Politikbeobachter haben bereits vorhergesagt, dass die Wahlkämpfe recht angriffig und schmutzig werden dürften. Die Verhaltensökonomie wiederum sagt, dass der Mensch grundsätzlich den Konflikt scheut und die Kooperation sucht. Steht die Politik außerhalb der menschlichen Norm?
Also so gern ich zustimmen würde, die Forschungsergebnisse zeigen leider auch, dass Menschen auch Konflikte austragen. Richtig ist, dass es ein im Vergleich zu den früheren Vorstellungen hohes Maß an Kooperationsbereitschaft gibt. Das ist korrekt, aber klar ist natürlich, wenn ich im politischen Wettkampf irgendwie mein Profil schärfen muss, geht das nur zum Teil mit Konflikt, heißt mit Abgrenzung vom anderen.
Wie sehr ist denn die Ethik ein Grundpfeiler menschlichen Handelns?
Menschliches Verhalten ist mehr oder weniger, wie verhaltensökonomische Forschung zeigt, von moralischen Motiven getrieben. Da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Denk mal der Einfachheit halber an, es gibt manche Leute, die schwören auf Fair Trade und wollen nichts anderes kaufen, anderen ist das ziemlich egal. Also von dem her haben wir eine ganz, ganz große Bandbreite. Natürlich glaube ich, dass wir alle davon gewinnen würden, wenn wir ethische Grundlagen hätten. Das Bedauerliche besteht darin, dass die Versuchung natürlich immer sehr, sehr groß ist, eine Grenze zu überschreiten, um daraus persönlichen Vorteil zu ziehen.
Herr Sutter, bleiben wir bei der Ethik, kommen wir aber von der Politik zur Ökonomie. Die Vorarlberger Wirtschaft ist extrem stark exportorientiert. Zielländer sind unter anderem Russland oder China, wo mit den Menschenrechten zumindest sehr fraglich umgegangen wird. Wie soll da ein ethisches Wirtschaften überhaupt möglich sein?
In allererster Linie würde ich mal sagen, ein heimischer Unternehmer, der hat zuerst mal dafür zu sorgen, dass bei ihm selber vernünftig, menschengerecht produziert wird. Die zweite Frage ist dann, was mache ich mit den Produkten? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Ländern wie Russland und China einen Markt dafür habe, dann ist die Frage, ist es ethisch so zu handeln, dass ich sage, dorthin handle überhaupt nicht, wenn ich damit Arbeitsplätze von Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern aufs Spiel setze? Und darauf möchte ich hinaus, dass es ein sehr, sehr vieldimensionales Problem tatsächlich ist. Und die Antwort ist nicht schwarz und weiß. Wenn es so leicht wäre, nur mit moralisch hochstehenden Nationen zu handeln, dann würden das unsere Unternehmer mit hoher Sicherheit machen.